Ihr lieben Geschwister, wir wollen noch einmal den 1. Samuel miteinander aufschlagen. Und zwar das 17. Kapitel. Wir haben zuallerletzt den Kampf selbst uns betrachtet zwischen David und Goliath. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch ein klein wenig. Angst und Verunsicherung herrschte im Lager. Der Goliath hat allen Angst eingejagt, als er auftrat, der Philister, der nun sagte, kämpft mit mir, der Einzelkämpfer, er wollte jemand anderen haben, der mit ihm kämpft. 40 Tage lang hat er das getan und niemand wagte es, gegen ihn anzutreten. David kam in das Lager von seinem Vater gesandt, um nach den Brüdern zu schauen, um ihnen beizustehen. Und er sieht das ganze Dilemma und sagt, also was bekommt derjenige, der nun mit dem Goliath kämpft? Und das tut er so oft, diese Fragesteller, bis der Saul es bemerkt und ihn zu sich ruft. Und er sagt ihm, der David, dem Saul, ich kämpfe gegen den Goliath. Und ich habe schon gegen Löwe und Bäre gekämpft als Hirte, und der Herr ist mir beigestanden, jetzt kämpfe ich auch gegen diesen Goliath. Er verhöhnt die Schlachtreihen Gottes. Und dann haben wir gesehen, wie die Waffe, die er gewählt hat zuallererst, der Saul hat ihm seine Rüstung angezogen, die habe gar nicht gepasst. Und dann hat er zu seiner Waffe gegriffen, mit denen er aufgewachsen war als Hirte. Und er zieht nun in den Kampf. Und gerade das letzte Mal haben wir den Auftrag für den Kampf, er kommt im Namen des Herrn, auch uns angesehen und das Ziel des Kampfes. Es soll klar werden, Israel hat einen Gott. Und heute schauen wir uns den Ausgang des Kampfes an. Der Ausgang des Kampfes, und dazu lesen wir noch einmal diesen Text miteinander, 1. Samuel 17 und ab Vers 41. 1. Samuel 17, ab Vers 41. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, also ein junger Mann, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus, und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Ich möchte am Anfang noch mit uns kurz beten. Herr, noch einmal dürfen wir auf diesen Text schauen und wir wollen dich noch einmal bitten, hilf uns, Herr. Ach, hilf uns zu hören und dein Wort aufzunehmen für uns in unser eigenes Leben hinein. Wirke an unseren Herzen, Herr. Ach, hab Erbarmen mit uns in all unserer Schwachheit. Richte uns auf, belebe uns, erwecke, rette, tröste, stärke, leide du an. In deine Hände lege wir uns, ja, und bitte dich auch um Gnade zum Reden, dass ich dein Wort recht weitergeben kann zu deiner Ehre. Amen. Der Ausgang des Kampfes, wenn man das immer schon im Voraus sehen würde, der Ausgang des Kampfes, wir stehen alle miteinander in Kämpfe, ganz unterschiedlicher Art, kleinere, größere. Aber wenn wir jetzt so für uns den Ausgang dieses Kampfes schon sehen könnten, wäre ja große Hilfe für uns. Es würde uns wirklich auch ermutigen, so wie hier eben der Sieg über den Goliath die Israeliten ermutigt hat. Aber wir haben einiges hier, was wir für uns entdecken und mitnehmen dürfen, was uns hilft in unseren Kämpfen, damit sie den gleichen Ausgang nehmen wie dieser Kampf hier zwischen David und Goliath. Und das Erste, wo ich ganz besonders darauf eingehen möchte, ist, dass der Angriff des Feindes erfolglos ist. Der Angriff des Feindes ist erfolglos. Er greift an, der Goliath. Er bewegt sich auf den David zu. Das wird uns extra geschildert. Da heißt es in Vers 48, und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam. So ist es auch in unserem Leben. Der Feind macht sich auf. Und er kommt immer näher uns entgegen. Ob es nun Angriffe aus der unsichtbaren Welt sind, von dem Fürst dieser Welt, von unserem Widersacher, von dem Satan, ob es nun Angriffe sind, die von Menschen oder Umständen auf uns zukommen, ob es Angriffe sind, manches Mal sehr häufig sogar Sünde, die in unserem eigenen Fleisch noch wohnt. Aber dieser Angriff ist da. Wie erfolgreich ist der Angriff? Wenn wir uns hier den Philister anschauen, dann sehen wir, dass also dieser Philister tönt und so überlegen tut und sich gebärdet, als hätte er den Kampf schon gewonnen. Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. So tönt er und so tönt er genauso in unserem eigenen Leben. Ich hoffe, ihr könnt jetzt euch so ein bisschen eure eigene Kämpfe vorstellen und könnt die selber auch für euch ganz persönlich hier so euch vorholen. Und jetzt ist es eben so, in eurem Herzen tönt genauso diese Stimme. Ich hab dich ja in meiner Hand. Ich hab dich besiegt schon. Du bist fix und fertig. Ich werde auf jeden Fall triumphieren. Aber der Feind ist erfolglos. Seine Worte haben keine Kraft. Sie sind nicht in der Lage, wirklich etwas zu bewirken. Der David ist nämlich von dem Herrn Jesus Christus umgeben, wie von einer feurigen Mauer ist er umgeben von dem Herrn. Und so haben all diese Worte keine Kraft. Sie vermögen nichts, gar nichts zu bewirken. Aber trotzdem werden sie ausgesprochen und trotzdem kommen sie auch in unser eigenes Leben hinein. Und wir hören sie, wir werden von denen Dingen beeinflusst, was auch immer es ist und wie auch immer sich es in unserem eigenen Leben darstellt. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir anhand von dieser Geschichte es uns klar machen können, egal wie groß dieser Goliath auch war, egal was für schwere Rüstung er hatte, egal wie überlegen er war von seiner natürlichen Kraft her, die er hatte. Er hat keine Chance. Sein Angriff ist erfolglos. Könnt ihr das für euch mitnehmen? Wenn der Feind mich auch angreift, wenn er auch all seine Kraft bemüht, so darf ich doch durch den Herrn bewahrt sein, so wie der David hier von dem Herrn bewahrt wurde. Er, der Herr, sagte David, hat dich, damit meint er den Goliath, in meine Hand gegeben. Seht ihr das auch so mit euren Kämpfen? Wisst ihr, wir haben das alle miteinander. Wir haben alle diese persönliche Schwierigkeit. Jeder einzelne Christ auf dieser Erde, kein Einzelner kann sich davon freisprechen oder sagen, das kenne ich nicht. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt der Paulus dem Timotheus. Das gilt für uns alle. Und zu diesem guten Kampf des Glaubens gehört dazu, der Feind hat keine Chance. Sein ganzes Wertesystem, welches er hat, ist eines, was gar nichts taugt. Er setzt auf seine Kraft, er setzt auf seine natürliche Stärke. Aber damit kann er bei mir gar nichts erreichen. So ist also sein ganzes Anrennen umsonst. Und er hat ein Vertrauen in seine Autorität, die völlig grundlos ist. Er hat seinen Gott und bei diesem Gott Dagon, wahrscheinlich von der Philister, flucht er dem David. Aber all seine Autorität ist ohne jeglichen Bestand, ohne jegliche Grundlage. All die Angriffe auf die Bibel, alle Angriffe auf die Schöpfung haben keine Autorität. Diese Angriffe kommen von Göttern in Anführungszeichen, die gar nicht existieren. Und ich hoffe, dass ihr euch nicht irre machen lasst, denn es gibt heute eine Menge Christen, die sich irre machen lassen, was die Bibel betrifft, was die Schöpfung betrifft, was das Alte Testament betrifft, was Äußerungen betrifft naturwissenschaftlicher Seite, von der naturwissenschaftlichen Seite her. Lasst euch nicht irre machen. Diese Autorität, die der Feind vortäuscht, die hat er gar nicht. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir dürfen wissen, da kommt er nicht durch. Er kann das Wort Gottes nicht überwinden. Er kann es nicht besiegen, sondern er wird von diesem Wort selber überwunden. Die Angriffe des Feindes sind erfolglos. Und sein Lachen wird ihm vergehen, sein Hohn wird ihm vergehen, dem Goliath. Am Ende liegt er eben da. Und wenn jetzt manches Mal andere über uns lachen, lasst sie lachen, wenn sie uns verachten, weil wir kindlich dem Wort Gottes vertrauen und wirklich auch glauben, so wie es da steht, lasst sie ruhig lachen. Lasst sie uns verhöhnen. Am Ende werde sie nicht mehr lachen. Am Ende werde sie nicht mehr dastehen und ihr Haupt hochhalten und sagen, wir haben es ja gewusst. Am Ende müsse sie bekennen, dass sie sich geirrt habe. Also, die Angriffe des Feindes sind erfolglos. Und ich muss das wiederholen, weil wir in der kommenden Woche, die kommenden Tage, ja heute noch, wir werden immer wieder durcheinander gebracht. Und jemand versucht, unsere Welt kaputt zu schlagen, unseren Glauben in die Irre zu führen, uns selbst auch so unsicher werden zu lassen, dass wir sagen, wie kann das alles sein, was in meinem Leben passiert? Das ist doch unmöglich. Ich kann das mir gar nicht erklären. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Lasst euch nicht mürbe machen. Lasst all das, was auch in diesem Leben euch geschieht, immer wieder von daher Betrachtung findet, dass ihr es einordnet bei dem Herrn Jesus, dass ihr es ihm hinlegt und dass er ihm sagt, Herr, es kommt doch von dir, hilf mir damit umzugehen. Hilf mir zurechtzukommen. Hilf mir zu sehen, dass ja du den Sieg vollbracht hast und ich nicht Angst haben muss und nicht klein beigeben muss. Also der Feind, so sehr er auch anrennt, er hat keinen Erfolg. Er wird kein einziges Kind Gottes wirklich vom Herrn Jesus Christus wegführen können, weil der Herr Jesus Christus im Himmel, in der Gegenwart des Vaters vor ihm steht, um für seine Kinder zu beten, dass ihr Glaube nicht aufhört. Und so dürfen wir es wissen, dass wir bewahrt bleiben werden. Und wir sollten daran festhalten. Und wo wir irre werden an der Gegenwart, lasst uns das auch am Herrn bringen und ihn bitte darum, Herr, hilf mir, dass ich doch leben kann, so wie du es möchtest. Nun will ich aber noch einen Schritt weitergehen und möchte eine Besonderheit hier uns auch noch vor Auge führen, die extra erwähnt wird und uns, wenn wir es lesen, vielleicht zuallererst einmal, ich will es mal so sagen, sie scheint uns fast überflüssig vorzukommen, die Bemerkung, Vers 48 meine ich. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daher kam und sich David näherte, da eilte David, da rannte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Warum macht er das? Warum hat er es so eilig? Was ist der Grund dafür, dass er nun so schnell ihm entgegengeht? Er sieht die Gefahr. Er sieht die Gefahr, die auf ihn und auf das Volk Israel zukommt. Und lange genug hat der Goliath seine Stimme erheben dürfen. 40 Tage lang durfte und konnte er Höhner und Spotter und Schimpfer und alles Mögliche tun, damit Israel auch also so richtig ja, sich klein vorkam. Und jetzt hat es der David eilig, diese Gefahr ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Oh ja, das ist etwas, was er später nimmer so eilig hatte. Er hat später einmal auch in eine Schlacht treten sollen mit seinem Heer, mit seinen Soldaten, aber er blieb zu Hause und fiel in eine schreckliche Sünde. Er hat es da nicht mehr eilig gehabt. Hier geht er rennend schnell auf den Goliath zu. Der muss endlich besiegt werden. Dieser Feind muss überwunden werden. Und viele Jahre später ist der Schwung und der Elan, ich will nicht sagen ganz, aber für in diesem Augenblick weg gewesen. Und er blieb zu Hause. So kann es uns gehen manches Mal. So ist es denkbar, so erfahren wir das persönlich. Der Schwung, der Elan, der Eifer, sich nun den Gefahren entgegenzustellen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, er kann nachlassen. Wir alle kennen das. Der David hat es in seinem Leben auch kennenlernen müssen. Und von daher ist das für uns, wenn wir das jetzt so lesen, wie er hier eilends und schnell auf den Goliath zugeht, eigentlich so eine Erinnerung, eine Ermutigung und zugleich auch eine Ermahnung. Eine Ermutigung, weil wir wirklich, wir können dem Feind begegnen, wir können uns ihm nähern, wir können auf ihn zugehen, weil wir vom Herrn her Hilfe habe. Wir müssen nicht davonrennen. Wir können wirklich ihn besiegen und dürfen ihn besiegen. Was für Gefahren gibt es in deinem und in meinem Leben? Es gibt viele Gefahren. Jeder von uns hat Gefahren. Und manchen stellen wir uns und manchen denen gehen wir aus dem Weg. Jeder von uns. Und jetzt heißt es hier, mit dem David eilends voranzugehen, auf den Feind zu, um ihn zu besiegen. Manches Mal fehlt uns fast der Mut, dass wir sagen, diesen Feind haben wir ganz oft schon gesehen und er hat uns ganz oft überwunden. So geht es uns allen damit, mit Dingen und Belange unseres Lebens. Aber heißt es jetzt, dass wir aus dem Grund nicht doch wieder neu ihm begegnen sollte? Oder ist unser Stolz? Ist das nicht mit der größte Feind überhaupt? Unser Stolz? Manches Mal sagen wir, oh ja, jetzt bin ich etwas demütig geworden. Aber glaubt mir schon, das allein ist oft etwas, wo wir uns verraten. Stolz ist ein Feind, der uns immer wieder anrennt, uns immer wieder begegnet, dem wir immer wieder begegnen müssen, schnell ihm begegnen müssen, ihn ernst nehmen müssen. Wenn er sich ausbreitet, werden wir blind. Wir sehen uns gar nicht mehr, wie wir sind, in unserer Schwachheit und Sündhaftigkeit. Wir sind jetzt etwas. Oh ja, wir sind gute, heilige, gerechte Christen. Wir haben Erkenntnis. Wir gehen einen guten Weg. Wenn es uns nicht gäbe, würde es dieser Welt viel schlechter gehen. Wenn wir nicht unsere Geschäfte so ordentlich machen würden, dann würde also diese Welt ja also im Schmutz und im Sumpf versinken. Wie schnell begegnen wir diesem Feind? Und da gibt es noch viele andere. Mangelnde Vergebungsbereitschaft oder Eifer im Kampf für den Herrn voranzugehen, wenn es darum geht, auch ein Zeugnis zu sein, eifrig zu sein, Büchertisch, andere Angelegenheiten. Das tägliche Leben ist ja erfüllt mit solchen Möglichkeiten, eifrig und schnell für den Herrn voranzugehen. Da ist nun der Gegner. Den gilt es jetzt vielleicht nicht hier so wie beim Goliath umzubringen, aber ihn ja nun mit dem Wort Gottes zu begegnen. Das ist unser Schwert. Und ihn von daher auch so zu erreichen. Wie schnell sind wir damit? Ich stelle immer mehr und mehr fest, dass wir in einer Generation leben, die sich vom Wort zurückzieht und mehr Zeichen und Wunder und Gefühle und Empfindungen als wichtig erachtet, aber die Bibel nicht kennt. Ich sage das jetzt nicht im Hinblick ganz besonders auf Einzelne hier, sondern im Hinblick auf alles, was ich so um mich herum wahrnehme. Und wie sehr sollten wir da uns auch beeilen, zum Wort hinzugehen, um durch dieses Wort dann überhaupt auch dem Feind begegnen zu können. Denn wir können es nicht tun in unserer Kraft. Wir können es nicht tun mit unserer Weisheit. Wir können es nicht tun mit unserem Geschick. Das Wort ist aber in der Lage, den Feind zu fällen. Das Evangelium ist in der Lage, die Finsternis zu vertreiben und Licht zu bringen. Da gilt es auch dran zu bleiben, schnell auf den Feind zuzugehen und auch einen Eifer sich zu bewahren. Diesen Eifer, den hat also der David gehabt. Er konnte es nicht ertragen, dass noch arg lange dieser Goliath sein Mundwerk aufreißen kann. Er wollte ihn unbedingt besiegen. Also das ist die Eile des Davids. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter voran und gucken uns noch was anderes, was weiteres an. Also nicht nur der Angriff des Feindes ist erfolglos und David hat es eilig gehabt, sondern der Angriff Davids ist erfolgreich gewesen. Schaut mit mir Vers 49 an. Und David streckte seine Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. Der Angriff Davids ist ein erfolgreicher Angriff. Ich glaube, dass wir alle miteinander für uns das wünschen, so möchte ich auch angreifen können. Also ich möchte auch all den Feinde, den Widersacher, die mich oder andere bestürmen, so begegnen, so zielgenau meine Waffe einsetze, dieser Schleuderstein, dass er den Gegner trifft und er überwunden wird. Können wir genauso zielen? Können wir genauso treffen? Nun, ihr sagt mir jetzt sofort, ach, ich weiß es, der David konnte es nur, weil der Herr ihm geholfen hat. Und es ist wahr. Ihr könnt es ja selber nun lesen im Psalm 45. Da wird es beschrieben, wie der Herr eben wirklich dem Gegner in vollkommener Weise auch eine Niederlage beibringen kann. In dem Psalm 45 ist es uns auch beschrieben. Psalm 45, Vers 6. Deine Pfeile sind scharf, sie unterwerfen dir die Völker, sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Jawohl, der Herr vermag seine Feinde zu überwinden. Und der David konnte nur aus diesem einen Grund den Goliath besiegen, weil der Herr ihm dabei half. Weil der Herr an seiner Seite stand und ihm den Sieg geschenkt hat. Ja, das ist wahr. Aber, wisst ihr was? Das ist nicht die einzige Wahrheit, sondern es gehört auch dazu, dass der David von seiner Seite aus als Hirte diese Schleudertasche hunderte, vielleicht mehr als hunderte Mal herausgenommen hat, tausende Mal, und sie geschleudert hat und geübt hat. Als kleiner Junge wahrscheinlich schon hat er es geübt. Sein Vater hat ihm gezeigt, so musst du es machen. Wenn also du als Hirte auf der Weide dich befindest und da kommt so Bär oder Löwe, und dann kannst du dich wunderbar verteidigen. Und dann hat er das geübt für sich. Hunderte Mal, tausende Mal. Und hat so auch es zu einer Meisterschaft gebracht. Wisst ihr, dass wir nicht das eine für das andere aufgeben dürfen? Wenn ich jetzt einfach sage, ach, der Herr hat es ihm geschenkt, dann könnte ich ja sagen, der David hat nie vorher überhaupt sich bemüht. Der hat immer nur gewusst, die Gnade des Herrn wird's richten. Ich muss gar nichts machen. Ich muss gar nichts tun. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium verkündigt uns sehr wohl, dass wir mit Furcht und Zittern unser Heil auswirken sollen. Es verkündigt uns sehr wohl unsere Verantwortung. Treffen wir. Ich möchte euch so ein bisschen locker, in der Sprüche steht es einmal so beschrieben, Sprüche 25, Vers 11. Ihr dürft es mit mir aufschlagen, Sprüche 25, Vers 11. Das ist nur ein Beispiel. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Ein treffendes Wort. Ein Wort gesprochen zur rechten Zeit. Das ist so eine Sache, die wünscht man sich sehr. Oh, ich möchte Zeugnis sein. Ich möchte wirklich auch in meinem Leben, möchte ich also anderen gegenüber Jesus nahebringen. Sagen wir es mal so ganz einfach. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier ist, der sagt, das Ziel habe ich gar nicht. Aber etwas anderes ist es, ob wir üben. Also etwas anderes ist es, ob wir diese Schleudertasche immer wieder hervorholen, dieses Wort immer wieder in die Hände nehmen, übe, lese, einpräge, darüber nachdenke, bis dass wir in unserem eigenen Herzen so vom Wort Gottes geprägt sind, dass es dann auch in dem Augenblick, wo wir es brauchen, vom Herrn her hervorgeholt wird und durch den Heiligen Geist auch in der Anwendung zum Erfolg kommt. Üben wir, dass wir es wollen, mit unserem Reden ein Segen sein. Das nehme ich mal an, dass das alle wirklich auch hier wollen. Aber es ist eine ganz andere Sache, das auch zu üben, so wie der David es mit seiner Schleudertasche für sich geübt hat. Und so könnte ich jetzt also auch im Kolosserbrief den Vers mit euch aufschlagen, im 4. Kapitel, Vers 6. Da heißt es nämlich also in folgender Weise, möchte ich gerne auch vorlesen. Kolosser 4, Vers 6. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Jetzt kann ich das also lesen und kann sagen, oh ja, das möchte ich auch, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Aber was heißt es eigentlich, euer Wort sei allezeit in Gnade? Was heißt es denn, mit Salz gewürzt? Vielleicht sagt ihr jetzt, es reicht vollkommen aus, dass ich das will. Ich muss das doch gar nicht so genau wissen, was das bedeutet. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Ich möchte es einfach. Gib mir es, Herr. Ich möchte, dass mein Wort eines in Gnade ist und mit Salz gewürzt. Aber wenn der Herr nun zu mir sagt, du, ich möchte es dir gerne zeigen, was das bedeutet, dass du den einzelnen Menschen eine gesegnete, gute, richtige Antwort geben kannst, ein Zeugnis sein kannst. Ich möchte es dir zeigen. So wie der Vater dem David zeigte, wie man die Schleuder bedient. Sind wir dann auch noch da, wenn er uns abholen will? Ich habe ein Wort für dich. Ich möchte dich unterweisen. Ich habe jetzt keine Zeit. Meine stille Zeit, ach, es tut mir leid, ich habe jetzt, es geht einfach nicht so. Aber ich möchte doch, ja, ich möchte ein Zeugnis sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann nicht einfach sagen, oh, der Herr wird den Sieg schenken. Und jetzt selbst übe. Das eine geht mit dem anderen einher. Und der Herr möchte uns ermutigen, dass wir dranbleiben, dass wir da auch uns von ihm anleiten lassen, das Wort Gottes kennenzulernen und gebrauchen zu lernen. Zuallererst mal für uns selbst. Denn der Feind will ja uns töten. So, jetzt Goliath und David, ne? Wenn ich das mal übertrage. Der Feind will uns töten. Wie überwinden wir? Wie können wir da überwinden? Durch das Wort. Durch den Herrn. Durch den Herrn überwinden wir. Der Paulus sagt es im Römerbrief im 8. Kapitel. Aber wir selber sollte uns hier vom Herrn leiden lassen und führen lassen, das zu lernen. Wenn man manchmal mit Menschen spricht, sagen sie, ich möchte ein Christ sein. Und wenn dann aber es darum geht, dass sie mit der Schleudertasche üben und den Stein ins Ziel treffen sollen, dann ist das unter Umständen für sie so, dass sie sagen, naja, so habe ich mir das jetzt auch nicht vorgestellt. Ich mache anderes lieber. Geht es uns nicht allen so zuweilen, dass wir damit Mühe haben, jeder für uns damit Mühe hat, dieses dicke Wort Gottes immer wieder neu zu lesen, den Herrn Jesus immer wieder neu auch zu begegnen? Es ist nicht so, dass wir es für uns nur als etwas empfinde, was ganz einfach ist und nur Freude. Nein, es kostet Schweiß und es kostet Anstrengung, es kostet Kraft und es ist entbehrend in dem Sinn, dass wir anderes dafür nicht tun können. Und wenn wir nicht bereit sind, diesen Preis zu zahlen, dann können wir 100 Mal aufs Schlachtfeld reden und sagen, jetzt schwinge ich wieder David meine Schleuder. Aber wir werden nicht treffen. Wir werden nicht treffen. Weil der Herr uns nie anleiten konnte. Er konnte uns nie auf die Schulbank bringen zu Hause oder in der Gemeinde, um uns anzuleiten. Und dann ist der Feind, egal wer auch immer, ein persönlicher in meinem Herzen, etwas, was ich als Ziel erreichen will in der Familie, wo ich ein Anliegen habe, die Finsternis zu vertreiben und Licht mehr und mehr zu bringen in die Herzen meiner Angehörigen hinein. Auch das wird mir nicht gelingen. Ich sage das nicht, dass es ein Automatismus ist. Lies so und so viel in der Bibel und schon alle werden sich dann bekehren und erretten. Aber ich sage es in dem Sinn, dass der David nicht einfach nur sagen konnte, ach, der Herr macht alles. Ich kann mich jetzt auch hinlegen. Der Goliath hat gar keine Chance. Ich muss nicht üben. Ich werde es einfach so geschenkt bekommen. Das war nicht der David. Er war Hirte. Er hatte gelernt. Er hatte geübt. So, jetzt muss ich aber noch kurz, ganz kurz, eigentlich das Wichtigste, das Schönste, das Größte von dieser ganzen Geschichte uns auch mitgeben. Und das ist den Kampf, den der Herr führt. Wenn ich das jetzt hier lese, diese Geschichte, dann könnte ich mir diese Frage stellen, Moment mal, ich lese doch gar nichts davon, dass der Herr kämpft. Ich lese doch davon, dass der David seine Hand in die Tasche streckt und dass er den Stein herausnimmt und schleudert und eben den Philister an seiner Stirn trifft. Das lese ich. Aber ich lese nicht, dass der Herr hier kämpft. David sagt es zwar vorher, der Herr wird mich, also wird dich heute in meine Hand geben. Aber ich lese nicht, dass der Herr hier kämpft. Und doch kämpft der Herr. Und David wusste, dass der Herr kämpft. Und er konnte es im Glauben sehen. Wisst ihr, wie schön es ist, den Herrn kämpfen zu sehen? Als der Paulus, von seiner allerersten Missionsreise zurückgekehrt ist, und wieder in Antiochia zu Hause war, in seiner Gemeinde, die ihn ausgesandt hat. Da hat er erzählt und hat berichtet, wie der Herr gekämpft hat. Ich lese es euch vor. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, nicht wie viel Paulus und Barnabas gemacht hatte, sondern erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Und als er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte, der Paulus hat den Herrn kämpfen sehen. Ich möchte euch dazu einladen. Und ich glaube, dass alle, die den Herrn kennen, gerne sich dazu einladen lassen, weil sie in ihrem Herzen den Wunsch haben, nichts mehr zu sehen oder wahrnehmen zu können, als den Herrn, wie er in seiner ganzen großen Kraft kämpft. Die Kämpfe, die er für seine Kinder vornimmt. Seht ihr den Herrn kämpfen? Ist das nicht etwas, was wir ganz oft auch in unserem Denken und Reden vermissen lassen? Wir sind manchmal, wenn man uns selber zuhören würde, ja, solche, die alles selber kämpfen müssen, aber der Herr kämpft gar nicht. Wir müssen uns verausgaben. Wir müssen leiden. Wir müssen ertragen und erdulden. Wir haben Schmerzen körperlicher und seelischer Art. Aber wenn man die Kämpfe des Herrn sähe, hätte der Paulus jetzt nicht, als er nach Antiochia zurückgekommen war, auch sagen können, also wisst ihr, wie ich gelitten habe? Mein lieber Mann, das war vielleicht anstrengend. wie viele Kämpfe wir hatten, wie viele uns begegnet sind und mit uns gestritten haben. Das war schrecklich, sage ich euch. Es war wirklich so schrecklich, dass Johannes Markus Reis ausgenommen hatte von dieser ersten Missionsreise. Versteht ihr, dass man auch als Christ manches Mal ganz große Mühe hat, den Kampf des Herrn wahrzunehmen? Ich stehe in meinem Leben in einer Situation und ich leide, ich werde angegriffen von dem Goliath und ich spüre diese Gewalt und die Macht der Finsternis. Aber ich kann nicht den Kampf des Herrn sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Das ist durchaus etwas, was denkbar und möglich ist. Aber darauf kommt es an. Sonst könnte es sein, dass ihr am Ende dieser Woche sagt, wenn ihr zusammensitzt im Familienkreis und über diese vergangene Woche redet, dass ihr dann viele Dinge erzählt und sagt, aber es kommt nicht vor, so wie es hier beim Paulus vorkommt. Sie erzählen, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Jetzt könnt ihr mir vielleicht sagen, ja, der Paulus war Missionar, der wirkt Gott. Aber Moment mal, in der Bibel heißt es doch nicht, dass nur der Herr an dem Missionare wirkt, sondern der Herr wohnt in deinem Herzen, wenn du den Herrn Jesus Christus gehörst, genauso wie in dem Herzen von dem Paulus. Da ist kein Unterschied. Es ist der gleiche Heilige Geist, es ist die gleiche Erlösung, es ist das gleiche vergossene Blut Jesu Christi, es ist die gleiche Gerechtigkeit, die dich umgibt, wie es beim Paulus auch war, die Gerechtigkeit Jesu Christi. Aber wenn wir durch die Tage gehen, wenn wir durch die Woche gehen, ist es dann so, dass wir die Kämpfe des Herrn sehen? Sehen wir ihn? Wenn jemand den Herrn nicht kennt, dann wundert es mich gar nicht, dass er ihn nicht sehen kann. Er ist ja noch also mit einer Decke vor der Auge verbunden, kann ihn gar nicht sehen. Das ist mir klar, dass es dann unmöglich ist. Aber wenn wir den Herrn kennen, wenn wir wiedergeboren sind, müssten wir in der Lage sein, so wie der Paulus, er macht es fortwährend, nicht nur hier einmal, müssten wir in der Lage sein zu sagen, jetzt will ich mal erzählen, wie viel Gott in meinem Leben kämpft und was er mit mir tut. Ne? Ich will das mal erzählen. Wenn der Herr Jesus uns anschaut in unsere Kämpfe, kann er das dann hören? Mein Herr kämpft an meiner Seite. Mein Herr kämpft für mich. Mein Herr tut viel für mich. Bei der ganzen Geschichte von David und Goliath ist das mit das Entscheidende, dass wir das wahrnehmen. Hier kämpft der Herr. Und der David sieht, wie der Herr kämpft. Er hat dieses Vertrauen. Deswegen weiß er schon vorher, dass der Goliath diesen Tag nicht überleben wird. Du gehst jetzt für dich morgen in deine Arbeit. Wäre es nicht ein schönes Anliegen, egal wo du bist, dass du sagst, Herr, öffne doch meine Augen, dass ich dich und deinen Kampf sehe. Manches Mal können wir es gar nicht. Es fällt uns schwer. Wir sehen nur die Schwierigkeiten, wir sehen nur die Probleme. Wir sehen nur das, was weh tut, das, was eben uns behindert. Aber wäre es nicht möglich, dass wir für uns diese Bitte an den Herrn richten, Herr, ich möchte dich sehen, wie du kämpfst. Ich möchte wirklich es für mich entdecken. Ich möchte wieder Paulus es sagen können, der Herr hat viel an mir getan. ich möchte es anderen erzählen können, wie viel Gott an mir getan hat. Das ist Christsein. Das ist lebendiges Christsein. Jesus lebt. Jesus kämpft. Jesus kämpft für mich diesen Kampf, den ich nicht kämpfen kann. Und ich schaue auf diesen Kampf. Das ist etwas, wo wir so nötig haben. Das ist unersetzlich. Sonst haben wir einen Papiergott. Wisst ihr, was ich meine damit? Wir haben einen Gott, von dem wir reden, aber wir sind gar nicht davon überzeugt, weil wir ihn gar nicht kämpfen sehen. Als 1974 in Kinshasa ein Weltmeisterschaftskampf war von zwei Schwergewichtsboxern, war ich als Teenager so überzeugt, dass dieser Kampf von Muhammad Ali, Cassius Clay gewonnen werden würde gegenüber dem George Foreman, dass ich mit meinem Vater gewettet habe. Ich habe die Wette gewonnen. Ich war überzeugt davon. Bist du überzeugt von Jesus? Oder ist das nur so etwas, so ein bisschen Papier, wo man ab und zu, ja, man kann das schon mal vorholen. Aber morgen, in deinem Leben, bist du überzeugt, dass er kämpft für dich? Bist du sein Kind? Vertraust du ihm? Schaust du auf ihn? Möchtest du durch ihn leben? Siehst du die Kämpfe des Herrn? Das ist unersetzlich. Wenn ich den Herrn nicht kämpfen sehe, dann ist es wirklich nur, was im Papier ich vor mir habe. Er ist groß, herrlich. Er ist also allursächlich, allgegenwärtig, allwissend. Und so weiter und so fort. Aber in meinem Leben, ja, dann mache ich es doch lieber selbst. Versteht ihr? Das kann alles so gehen. Ich treffe meine Entscheidungen. Ich kämpfe. Ich sehe den Herrn in meinem Leben nicht. Da lebe ich einfach so, wie ich will. Was für ein Kampf hat der Herr? Ist ein bisschen provozierend, wenn ich das jetzt so am Schluss sage. Aber ich möchte euch ermutigen, der Herr möchte für euch diesen Kampf kämpfen. So wie er für den David diesen Kampf gegen den Goliath gekämpft hat. Er möchte euch helfen, dass ihr den Sieg erringt. Er möchte euch in deine kleine und in deine große Kämpfe voranbringen. Ich wie auch ihr, wir haben da unsere Nöte. Das ist so. Und es ist so schwierig, in dem täglichen Leben ihn vor Augen zu haben, den Herrn Jesus Christus, und ihn kämpfen zu sehen. Aber genau das war es, was der Paulus tat und was der David tat und was wir tun sollten und dürfen. Wir leben aus dem Glauben. Wir schauen auf ihn, als wäre er vor uns. Und wir vertrauen ihm, dass er für uns streitet. Er kämpft für uns. Vertraue ihm in den kommenden Tagen, die auf dich zukommen. Vertrau ihm von ganzem Herzen und bitte ihn darum, dass er dir zeigt, wie sehr er für dich kämpfen möchte und wie sehr er für dich auch den Sieg erringen möchte und ihn im Grunde am Kreuz hier schon errungen hat. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. O Herr, deine Kämpfe, Herr, ob sie nun am Kreuz stattgefunden haben, diese drei finstere Stunden, oder zuvor in deinem ganzen Dienst, sie sind uns oft so fern. Deine Kämpfe, die du in unserem Herzen und in unserem Leben kämpfst, auch da ist es so, dass wir nicht immer es wahrnehmen. Deshalb wollen wir dich bitte öffnen, unsere Augen dafür, Herr, dass wir es mehr und mehr in unserem Leben erfahren dürfen und erkennen können, dass du gegenwärtig bist. Wo auch immer wir sind, du bist. Und wo immer wir angegriffen werden, du zuallererst angegriffen werden musst. O Herr, hilf uns, dass wir noch viel mehr wachsen in der Erkenntnis deines Kampfes und dich als den Helden sehe, der den Sieg vollbringt für uns. Amen.